Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir über den Derby-Sieg.
Woo!
Wir das direkt mal zu Beginn ordentlich übersteuert. Wir haben gewonnen. Zum vierten Mal in Folge, zum siebten Mal ungeschlagen. Und das Schönste ist, es war gegen den KSC. 3:1 am Derby, gestern Mittag. Heute ist Sonntag, der 8.12., der zweite Advent. Hat die Kerze bei dir schon gebrannt? Bist du schon wieder nüchtern, Sebi?
Halbwegs, ja. Die Kerzen sind an, die Lampen sind an, die Kerzen sind an. Es war ein fantastisches Spiel, ein sehr gutes Wochenende und die Fortsetzung einer super Zeit gerade, fußballerisch gesehen, finde ich persönlich.
Absolut. Aber was hast du gestern Abend noch ordentlich die Sau rausgelassen?
Ja, klar. Ich bin, du kennst mich. Ich kann ja nicht nüchtern ein Spiel gucken. Ich bin ja ein einziges Nervenbündel und eskaliere halt einfach so, wie mir gerade der Sinn dazu steht. Und ja, das habe ich dann weiter in den Abend hineingezogen, sage ich mal. Ne? Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es war jetzt das Duell Pfalz gegen Nordbaden. Ja, Nordbaden ist Karlsruhe, Nordbaden ist das schon, ist das Kurpfalz?
Ja. Nee, das, na, du hast ja echt gar keine Ahnung.
Ich habe keinen Plan, aber es ist Nordbaden und wir beide leben ja in Südbaden.
Ja.
Und ich sage ja immer, die Südbaden, also es gibt ja diese Rivalität zwischen Pfälzern und Badenern, zwischen FCK und KSC, kann ich verstehen, auch als Südbadener. Ich finde, die Südbadener sind den Pfälzern tatsächlich relativ ähnlich in vielen Bereichen. Deshalb fühle ich mich hier auch eigentlich ganz wohl als Badenser sozusagen.
Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist der größte Quatsch, den ich seit langem gehört habe.
Okay, ja, das ist vielleicht, liegt es auch generell an unserer Art, wie wir auf Menschen zugehen. Ja, vielleicht empfinde ich halt einfach die Menschen in der Pfalz und in Südbaden als sehr freundlich.
Es liegt vielleicht einfach daran, dass du Vorderpfälzer bist und nicht Südpfälzer. Vielleicht unterscheiden wir uns einfach.
Das könnte sein, ja. Da kenne ich mich aber viel zu wenig aus, auch vor Ort. Ich war ja nicht lange in der Pfalz, leider. Ich bin ja nur dort geboren und dann habe ich direkt meine Karriere begonnen mit 2-3 Jahren an anderem Ort.
Deine südbadische Karriere, meinst du?
Mhm. Erst war ich noch ein bisschen in Hessen. Erst war ich noch in Hessen. Aber das ist ein ganz dunkles Kapitel. Ja.
Also gut, Grüße gehen raus nach Landau in der Pfalz und nach Herxel bei Landau. Wir wollen heute über nicht mehr, doch wir wollen auch über die Pfalz reden, aber vielmehr wollen wir über die Niederlage des KSC sprechen.
Ja.
Wobei ich bin auch so ein Assi, ne? Ich mag das ja nicht, wenn man sich am Leid der anderen aufgeilt, statt sich über den eigenen Erfolg zu freuen. Mhm. Aber irgendwie kann ich nicht anders, wenn es gegen den KSC geht.
Du hast mit dem KSC, ne?
Ja,
also furchtbar. Volle Lotte.
Ja, ich kann auch, das habe ich dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr da draußen es auch wisst. Ich kann so ein Spiel gegen den KSC auch nicht durch die analytische Brille, sage ich mal, gucken. Ich habe auch kaum was aufgeschrieben. Mhm. Es gab auch ehrlich gesagt nicht viel aufzuschreiben, gerade zu Beginn. Aber für alle Analysen ist unser Chef-Scout Seppi heute zuständig, weil ich kann nur Emotionen.
Du kannst nur Emotionen reinbringen heute. Ja, die Schärfe. Ja.
Total.
Aber das ist auch gut.
Ich lese dir gerne mal vor, was das Erste ist, was ich aufgeschrieben habe.
Ja, okay.
Nämlich Minute 8, Doppelpunkt, das Spiel ist lame.
Das Spiel ist lame, ja. Ja, das Spiel lebte durch seine Derby-Brisanz, durch die regionale Anspannung, die in der Luft lag und durch den Derby-Charakter. Dadurch hat es in der ersten Halbzeit gelebt. Aber wollen wir mal ganz kurz noch auf die Aufstellungen gucken? Weil es
Natürlich. Ja. Denn nicht nur Ragnar Ache hat gefehlt wegen, weiß gar nicht genau, was er hat. Wade, sagen die einen, Sprunggelenk, sagen die anderen, irgendwas am Fuß jedenfalls. Auch Hansi Hanslik ist über Nacht ausgefallen, weil er Fieber hatte. Und beim FCK, klar, die Regel gilt, wer Fieber hat, darf nicht Fußball spielen.
Zu Recht.
Zu Recht, finde ich auch. Deswegen mussten wir vorne ein bisschen rotieren. Daisuke Yokota war zum Glück fit. wie heißt der Maus mit Vornamen? Yannick?
Yannick.
Nee, ja, doch. Yannick. Yannick, Yannis, die heißen alle gleich. Ja. Und haben alle die gleiche Frisur auch.
Ja, und haben auch alle gespielt dann noch. Ne? Das ist also total verwirrend.
Wobei, nee, Heuer hat echt eine andere Frisur. Wie auch immer, jedenfalls, Yannick Mause ist vorne reingerückt für Ragnar Ache. Und Marlon Ritter, dein Marlon, Sebi, er hat noch Platz bei uns in der Mannschaft.
Er hat ihn gefunden, ja.
Ja, wie hast du ihn gesehen?
Insgesamt hat Marlon Ritter das gut gemacht, was Daniel Hanslick an gleicher Stelle vorher im Prinzip gut gemacht hat. Er hatte dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr eine Rolle defensiver, also auch hinten abzusichern. Nach hinten abzusichern. Genau, das war in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat er schon einen sehr offensiven Part gespielt, hat das gut gemacht, hat das gemacht, was Hanslick gemacht hat. Und war auch sehr aktiv am Offensivspiel beteiligt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, Marlon Ritter, auf der Position. Möchtest nicht mit den Top-Leistungen von Hanslick in den letzten zwei Spielen vergleichen, weil ich fand Hanslick in der Rolle dann in den letzten beiden Spielen auf jeden Fall stärker. Aber das ist auch unfair, weil Ritter jetzt gerade erst zurückgerückt ist in die Mannschaft und einfach nach einer längeren Ausfallzeit und Rekonvaleszenzphase von, glaube ich, immer wieder kleineren Problemchen, die er hatte, dann auch Trainingsrückstand wahrscheinlich aufholen musste und jetzt so langsam wieder reingeführt wurde, immer mal wieder ein paar Minuten gekriegt hat in den vergangenen Spielen und jetzt halt im Prinzip durchgespielt hat, beziehungsweise lange gespielt hat.
Ja, das größte seiner vielen Problemchen ist wahrscheinlich, dass die Mannschaft ohne ihn einfach wahnsinnig gut funktioniert hat. Sonst hätte er wahrscheinlich schon früher dann auch seinen Stammplatz wieder zurückbekommen.
Ja.
Jetzt müssen wir mal schauen, wie es bis zum Winter weitergeht. Ich fand ihn relativ unauffällig. Also mir ist er nicht groß aufgefallen, weder positiv noch negativ. Ich fand es solide. Mhm. Das war schon okay. Okay war auch die 11. Minute. Wir müssen gleich dahin springen, weil vorher passiert irgendwie nicht viel, bis auf einen dummen Ballverlust von Almami Touré in der 9. Minute.
Aber Moment, wir haben jetzt die Aufstellung noch gar nicht durch, ne? Es gab noch ein paar andere Dinge.
Ich bin schlecht vorbereitet, das siehst du mal. Ich bin auch noch voll hier.
Kein Problem. Wir können sie ja einfach mal kurz durchgehen. Und dann können wir sozusagen voll einsteigen ins Spiel, oder? Was meinst du?
Wir gehen sie kurz durch, wenn ich sie gefunden habe. Ich habe sie hier irgendwo aufgeschrieben. Hast du sie vor dir?
Ich habe sie.
Siehst du mal vor.
Also wir haben im Prinzip die Dreierkette hinten. Touré als linker Innenverteidiger, Tomiak zentraler Innenverteidiger, Elvedi rechter Innenverteidiger gegen den Ball. Rechter Verteidiger wieder Frank Ronstadt, linker Verteidiger Florian Kleinhansel. Dann hatten wir wieder so diese Doppel-6-6-8-Konstellation Afis Aremu und der gesperrte Karloc wurde ersetzt durch Luka Sirch, die Allround-Waffe mit, wie ich jetzt gelesen habe, offensichtlich einem Vertrag bis 2026.
Ich habe es letzte Woche angekündigt, dass Sirch für Karloc auf die 6 rückt.
Ja.
Aber das nur nebenbei.
Ja, das hast du herbeiorakelt. Und davor war in so einer Dreieckskonstellation eben die Position, die Hanslick in der Vergangenheit innehatte, so ein bisschen links abgekippt hinter Ache, der aber jetzt durch Mause ersetzt wurde. Diese Position hat eben Ritter gespielt, also sozusagen so eine falsche 9 irgendwie, eine hängende Spitze, ein MS in EAFC. Und Yokota, der so, ich sag mal, den rechten und rechten zentralen Raum beackert hat. Auf der anderen Seite. Der einzige, der ja von unserer tollen Dreierkonstellation, die wir in der letzten Podcast-Episode ja nochmal so deutlich gelobt hatten und die ja auch in allen Formaten und Besprechungen dann doch Begeisterung findet, war ja Yokota der einzig übrig gebliebene. Eben durch die Ausfälle von Hanslick und Ache. Aber was mir auch direkt aufgefallen ist, um mal ganz kurz noch zum Thema Aufstellung zu gehen. Es hat mir sehr imponiert, wie doch Sirch als Karloc-Vertreter und Ritter als Hanslick-Vertreter diese Rollen, die die beiden anderen vorher innehatten, ziemlich 1:1 nachgespielt haben. Sirch hatte ganz ähnliche, meiner Meinung nach ganz ähnliche Bewegungsabläufe und Positionierungen auf dem Spielfeld wie Karloc. Der hat so im linken Halbraum gespielt, von der 6 bis auf die 10, 8, auch mal teilweise bis in die vorderste Reihe mit eingerückt. Und Ritter, wie gesagt, hat diese freie Rolle links, halb hinter der zentralen Spitze gespielt und haben das eigentlich nahtlos gut übernommen. Das war tatsächlich wirklich schön zu beobachten, wie gut das greift. Und trotz aller Flexibilität, die wir ja haben, wir haben wieder gegen den Ball mit Fünferkette gespielt, mit dem Ball, haben wir mit einem Dreieraufbau begonnen, haben dann im Laufe des Spiels immer mehr auf einen Zweieraufbau umgestellt. Warum, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber das hat alles gut ineinander gegriffen. Das System war stabil, so wie die letzten Spiele auch. Es ist das Erfolgssystem und die Spieler haben ihre Rollen da gut ausgefüllt.
Genau, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wir reden hier von Rollenprofilen, in die Spieler mehr oder weniger gesteckt werden, sage ich mal, und die dann eben auch so gespielt werden sollten, weil nur so funktioniert auch das Ganze, nur so. Kann man das so sagen? So bleibt das Kartenhaus stehen? Wir haben es halt irgendwie in unseren Redewendungen. Und wenn dann halt ein Spieler wie Ritter dann reinkommt und seine Position komplett anders ausfüllt, als es Hansdick die Woche vorher gemacht hat oder die Wochen vorher, dann klappt das alles halt auch einfach nicht mehr so gut. Denn so wahnsinnig individuell stark ist dann unsere Mannschaft nämlich doch nicht.
Das stimmt, das hatten wir auch im letzten Podcast. So das Thema Individualismus ist in unserer Mannschaft noch nicht so ausgeprägt. Jetzt gegen KSC war es ja wirklich zu weiten Teilen ein Schachspiel sozusagen, wo sich zwei Mannschaften gegenüber gestanden haben, die sich mehr oder weniger, ja, die wenig ins Risiko gehen wollten und die über ihre Kompaktheit und über ihren Spielansatz Stabilität versucht haben zu halten und dem FCK ist das sehr gut gelungen in der ersten Halbzeit, das muss man wirklich sagen. Und diese, ich sag mal, Stabilität über ein System, das ist schon etwas, was uns ganz, ganz deutlich von der vergangenen Saison unterscheidet. Ja. In der vergangenen Saison haben wir gefühlt alle drei Spiele das System irgendwie umgestellt, an den Gegner angepasst. Es war irgendwie auch nie, ja, es war nie nachvollziehbar, wer hat eigentlich welche Rolle. Es war immer so ein bisschen, ich stelle euch jetzt in der Formation auf den Platz, in der ich euch am sinnvollsten erachte. Und dann hoffe ich, dass ihr individuell gut genug seid, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das war letzte Saison einfach unser Ansatz, meiner Meinung nach. Und dieses Jahr wird es einfach unterstützt, unterstrichen sozusagen, durch eine stabile Idee in Form eines taktischen Systems.
Der Einzige, der das nicht gemacht hat letzte Saison, war Dimi Kramotzis. Aber darüber wollen wir jetzt echt nicht schon wieder
sprechen. Ja, der hat probiert, das sehr schnell zu ändern und ist daran gescheitert, ja. Der hatte nicht genug Zeit und auch nie genug Credit, der Mann.
Ja. Genau. Darf ich jetzt loslegen mit der 11. Minute?
Bitte, bitte.
Weil das ist nämlich echt so, in der 9. Minute, ich habe es gerade gesagt, hat Almami Touré noch ganz dumm den Ball an der Mittellinie verloren, der Castilla da gekontert, letztlich kam aber nichts bei rum. In der 11. Minute ging das Spiel dann für uns richtig los, denn es gibt Strafstoß. Mhm. Besagter Yannick Mause wird im Strafraum niedergerungen von dem KSCler, der sein Profidebüt gegeben hat. Ich habe seinen Namen nicht mehr.
Zengin heißt er, glaube ich.
Genau. Erstes Spiel, ein sehr, es gibt schönere Debüts wahrscheinlich, als beim Südwestderby auf dem Betzenberg antreten zu müssen und dann in der 11. Minute auch noch den Strafstoß zu verschulden, der aber klar war, der deutlich war, finde ich, da gibt's nichts groß zu diskutieren. Tomjak tritt an, schiebt das Ding gewohnt locker zum 1-0 ein und es war aus meiner Sicht, so hart das klingen mag, die einzig gute Aktion, die Yannick Mause in diesem Spiel hatte. Also ich finde, das war schon sehr deutlich, dass er noch nicht auf dem Level ist, um Ragnar Ache eigentlich zu ersetzen.
Also ich glaube, die Spielanlage war halt schon, da sind wir wieder beim Thema Rolle. Ich glaube, die Rolle, die Ragnar Ache hat, auch mal den hohen Ball festzumachen, den Körper einzusetzen, gerade im Spiel mit Ball sozusagen auch mit dem Ball selbst Aktionen zu generieren, Abschlüsse zu generieren, abzulegen. Das ist vielleicht auch einfach nicht sein Spiel. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne Yannick Mause einfach zu schlecht. Ich habe weder Trainingseindrücke noch habe ich viel von seinen Spielen zuvor gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was jetzt eine passende Rolle für ihn wäre auf der 9. Aber man merkt halt, im Vergleich zu Ache ist es natürlich weniger. Aber muss auch sagen, er ist natürlich auch wenig zum Einsatz gekommen. Er hat jetzt begonnen, Er wurde reingeschmissen sozusagen, hat seine Chance gekriegt. Ich finde, er war auch bemüht, er ist viel gelaufen.
Ja, total.
Er ist einfach nur hier und da einfach an seine Grenze gekommen. Aber auch gegen eine sehr, sehr gute Defensive. Also du hast Zengin schon, hast du schon thematisiert, der junge Mann, der da sozusagen sein Debüt bekommen hat, weil sich, glaube ich, beim Aufwärmen Beifuß verletzt hat. So habe ich es irgendwie verstanden. Und das, also es war gar nicht geplant und das war auch super spontan. Und klar war der am Anfang wackelig. Dann hast du dein Debüt irgendwie vor knapp 50.000 in so einem Stadion. Das ist natürlich nicht easy, auch noch in so einem Derby. Aber ich finde, er hat sich dann in der Partie ganz gut reingebissen und wurde zur zweiten Halbzeit doch, also für einen Innenverteidiger, etwas stabiler. Der hat schon gewackelt, die ersten 15, 20 Minuten.
Total, total. Und zurück zu Mause. Das klang jetzt irgendwie auch kritischer, als ich es gemeint habe wahrscheinlich. Das war schon alles in allem in Ordnung. Aber es gab dann auch mindestens zwei Szenen, die mir einfallen. Eine noch in der ersten Halbzeit, glaube ich. Nee, ich glaube beide in der zweiten Halbzeit, wo einmal rechts Yokota durchgeht, in den Strafraum eindringt. Und dann natürlich damit rechnen muss, dass der Mittelstürmer einläuft. Mhm. So legt er auch den Ball rein, aber Mause macht das nicht. Ja. Mause steht halt hinter am langen Pfosten hinter seinem Gegenspieler, statt einzulaufen und das Ding reinzuschieben. Und es gab, ich glaube vorher, ein paar Minuten vorher, gab es eine ähnliche Szene, wo Lukas Sirch auf links durchgeht, in den Strafraum eindringt und Mause lässt sich auch da dann hinter zwei Gegenspieler, glaube ich, fallen. Was vielleicht nicht die dümmste Idee ist, aber du stehst halt dahinter deinen Gegenspielern. Auch da ist er einfach nicht eingelaufen. Und das sind einfach Dinge, das hat auch was mit Mannschaft zu tun. Wie spielst du zusammen? Wie gut verstehst du dich? Ache geht diese Wege halt.
Mhm.
Ne? Deswegen wusste Yokota auch, wenn er den Ball da hinspielt, da steht Ragnar und drückt ihn rein. Und Mause macht's halt nicht. Und ich glaube, in beiden, bei der Sirch-Situation vielleicht noch weniger, bei der Yokota-Situation muss das eigentlich ein Tor sein. Also zumindest muss es einen Torabschluss geben.
Mm-hmm. Ja, aber wie du es auch sagst, also das hat ja alles mit Routinen zu tun und mit mehrfach wiederholten Abläufen, mit Spielpraxis, die einfach fehlt und mit diesem Verständnis ist ja nicht einfach da. Verständnis muss sich entwickeln über gemeinsame Erfolgserlebnisse und über Absprachen und sowas. Was mir generell super gefallen hat, um das gleich mal vorwegzunehmen, war, dass ich das wahrgenommen habe, vor allem über die TV-Bilder. Ich habe es im Fernsehen gesehen, dass sehr viel kommuniziert wurde. Sowohl auf dem Spielfeld, während das Spiel lief, wurde viel gezeigt, viel miteinander kommuniziert, gerade im Defensivverbund. Die Übergaben und Übernahmen haben unglaublich gut funktioniert. Also teilweise haben wir das wirklich fein verteidigt, als würdest du es von oben sozusagen sehen bei EAFC und genau sehen, wie die Verteilung der Offensiv zu den Defensivspielern ist. Also das ist ja sowas, woran du erkennst, dass ein System funktioniert. Wenn du das Gefühl hast, es verschiebt sich gut, die Übernahmen der Offensivspieler durch die Defensivspieler funktioniert gut, da sind gute Paare auf dem Platz, die Räume sind gut gefüllt, da ist ein Spielverständnis da und das hat man deutlich, deutlich gesehen, dass diese Mannschaft da einfach viel, viel besser wurde im Defensivverbund. Und das liegt auch an guter Kommunikation. In jeder Unterbrechung wurde geredet miteinander, wurden Abläufe besprochen, wurde sich nochmal dran erinnert, wie zu laufen ist. Ritter hat super viel auf dem Platz gesprochen in den Einstellungen, die ich gesehen habe. Und das zeigt natürlich auch, dass sich die Mannschaft damit beschäftigt, was sie machen, dass sie darin gut sein wollen, was sie tun und dass sie erfolgreich sein wollen. Und ja, davon, ich glaube, von diesen diesen Absprachen muss dann halt ein Mauser auch in Zukunft, wenn jetzt Ragnar Ache nochmal ersetzen sollte bis zum Winterbreak, wird er sicherlich auch über die Kommunikation dann besser in die Mannschaft reinfinden. Also ich sehe da eine Mannschaft, die besser werden will, die gewinnen will und die dafür alles gibt. Das habe ich wahrgenommen.
Ja, so gut die Defensive stand, ich drück's mal hart aus, ideenlos ein bisschen, war die Offensive. Also es war zumindest zu Beginn so, wenn ich es richtig gesehen habe, widersprich mir, wenn du es anders gesehen hast, dass Karlsruhe gegen den Ball sehr oft sehr tief im engen 4-4-2 auch stand.
Mhm.
Die Ketten eng beieinander. Bei uns hat der ballferne Außenverteidiger sehr oft nach vorne geschoben, das war meistens Frank Ronstadt, der kam aber auch nicht ins Spiel. Gleichzeitig haben wir es dann immer wieder mit tiefen Bällen auf Mause probiert. Über den haben wir gerade schon gesprochen, das hat auch nicht funktioniert. So war es dann so, dass sich die Mannschaften eigentlich über weite Strecken der ersten Halbzeit gegenseitig neutralisiert haben. Wenn dieser Strafstoß nicht gewesen wäre, dann wäre das so ein typisches Südwestderby 0-0 gewesen, wie wir es echt schon oft gesehen haben. Ja. denn auch vom KSC kam nicht so richtig viel.
Genau, also zumindest nicht viel mit Ball. Es waren zwei sehr, sehr, sehr solide Defensivleistungen, also mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, fand ich. Pressing zum Beispiel war beim KSC eigentlich, also sehr defensiv. Der KSC hat unglaublich raumorientiert verteidigt. Die standen eigentlich die ganze Zeit in den Schnittstellen zwischen den Offensivspielern und haben eher darauf spekuliert, die Pässe abzufangen oder die sozusagen in den Passweg reinzugehen und haben relativ selten auch früh Druck auf den ballführenden Spieler gegeben. Und Lautern hat es etwas flexibler gemacht. Die haben situativ gepresst, die sind situativ mal gut angelaufen und haben dann aber auch eben aufgrund dieser schon spürbaren eher Passivität im Pressing dann ja auch im Laufe der ersten Halbzeit dann taktisch ein bisschen umgestellt, haben dann auf den Zweieraufbau umgestellt, dann ist Touré so ein bisschen eingerückt in die Zentrale, dann sind die Außenverteidiger noch ein bisschen weiter hoch, dann hat man vorne noch ein bisschen mehr Breite hergestellt, aber Karlsruhe hat es gut verteidigt mit den zwei Viererketten, mit gedoppelten Außen, also da hat, wenn überhaupt mal, und das war ja auch in den vergangenen Spielen oft so, dann war es eine Einzelaktion von Yokota, der halt dann auch mal aus einer gedoppelten Aktion mit einer guten individuellen Aktion mal rauskommt und hier und da mal eine Lücke reißt. Yokota war sowieso wieder einfach der Spieler, der vorne, ja, wenn's dynamisch wurde, ging viel über ihn. Das muss man schon sagen. Der ist in der letzten Linie einer der besten Spieler in der zweiten Liga, in der aktuellen Form.
Ja. Das lehnt sich aber weit aus dem Fenster.
Doch. Auf jeden Fall. Also in der aktuellen Form ist er das. Auf jeden Fall. Also mir fällt keiner ein, außer jetzt vielleicht Fabian Reese, der qualitativ auf so einem hohen Niveau einen Flügelspieler gibt. Und Yokota, das ist ja auch bei uns, er hält ja auch rechts viel mehr die Breite als links Ritter. Kleinhansel hat halt oft dann hochgeschoben in diesen linken Raum. Auf rechts ist halt Yokota-Time. Der hält halt rechts ganz, ganz oft die Breite und kann dann super viel machen. Und das ist schon ein Unterschiedsspieler. Und das ist, wie gesagt, vom technischen Niveau her meiner Meinung nach einer der besten Spieler, die wir seit einem Jahrzehnt hatten.
Das ist zweifelsfrei richtig. Wir diskutieren ja abseits dieser Aufnahme auch oft darüber. Ich wäre immer sehr vorsichtig, Spieler von uns als die Besten auf ihrer Position in der Liga zu bezeichnen.
In der aktuellen Form.
Oder sogar, ich verstehe dich schon, oder sogar so weit zu gehen und sagen, ja, der und der ist doch auf jeden Fall ein Bundesligaspieler.
Ja.
Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
Ja,
bei
ja.
so ziemlich jedem, der bei uns spielt, um das mal so zu sagen.
Ja, das stimmt, ja. Also klar, alles hypothetisch. Aber ich meine, es gibt ja auch Daten und Zahlen und auch Spieleindrücke. Und da muss man sagen, Yokota ist schon der Dosenöffner für uns.
Absolut. Wir können froh sein, dass wir den geholt haben noch kurz vor, nee, nach. Haben wir noch gerade kurz vor Schluss haben wir den geholt.
Ja,
ne? Genau. Er hat auch seine gelbe Karte gesehen, weil er sich so sehr aufgeregt hat, dass der Schiedsrichter diesmal gesagt hat, Freundchen, komm mal runter. Nach einem klaren Foul an Vanicek regt er sich tierisch auf.
Aber ich glaube, er hat sich über sich selber aufgeregt.
Ich glaube auch, ja.
Und dann hat er dafür gelb, oder ich weiß nicht, ob er fürs Foul vielleicht doch gelb gekriegt hat. Also für mich war es jetzt nicht gelbwürdig, aber er hatte zwei, drei aggressive Aktionen auch gegen den Ball. Vielleicht war es dann die Summe der Fouls.
Nee, die Karte war eindeutig, weil er sich so tierisch aufgeregt hat. Okay. Der Schiedsrichter war schon am Weggehen, hat das gesehen, ist dann zurückgekommen, nämlich. Ja.
Was ich ganz gern noch sagen würde zur ersten Halbzeit, ich fand, wir könnten uns nochmal.
Ich war noch nicht ganz fertig. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, nämlich die 44. Minute, da fällt nämlich ein Tor.
Richtig.
Es zählt aber nicht. Zum Glück.
Richtig.
Es ist so, da müssen wir trotzdem kurz drüber sprechen, Tomiak verschuldet komplett unnötig eine Ecke. Das ist so ähnlich, Erik Weckesser auch schon mal passiert in dieser Saison, da fiel dann auch ein Gegentor, das hat aber gezählt. Dieses Mal nicht. Die Ecke wird kurz ausgeführt. Wir haben ganz oft schon darüber gesprochen. Wir kommen an diese kurz ausgeführten Ecken, die überrumpeln uns immer wieder.
Da fehlt uns manchmal Folgen. So ein bisschen Konzentration, Aufmerksamkeit, hat man das Gefühl. Eigentlich,
ja.
Aber ja, die Boxbesetzung ist halt bei der Ecke das A und O. Offensichtlich, die Zentrale zuzuhaben, wir haben ja auch schon über den Rückraum gesprochen in der letzten Podcast-Episode. Das finde ich, der ist bei uns auch immer relativ offen. Und ja, diesmal hat es halt glücklicherweise nicht funktioniert.
Also, es war eine kurz ausgeführte Ecke, die dann wieder nach draußen gegeben wird. Dann schlägt der KSC das Ding lang an den langen Pfosten. Da steht Zivzivaze und köpft ihn rein.
Ja.
Aber doch relativ klares Abseits, glücklicherweise.
Also, was man aber dazu sagen muss, finde ich, ist, ja, es ist gut oder es ist nicht gut, dass die Ecke kurz nicht ordentlich verteidigt worden ist. Dass da kein zugeordneter Spieler war, dass da zu viel Platz war, dass da einfach leicht die Flanke geschlagen werden konnte. Aber, was man auch sagen muss, es ist dann auch, wie in ganz vielen anderen Situationen, super geschickt, wie sich die Abwehrspieler verhalten und dann ganz schnell rausrücken. Weil zum Beispiel Sirch stand, glaube ich, auf der Linie am ersten Pfosten. Weiß ich nicht mehr so genau. Irgendein Spieler stand am ersten Pfosten auf der Linie. Die Ecke kommt kurz und die rücken sofort raus an die Fünferkante. Und das hat ja im Prinzip, diese Bewegung hat dazu geführt, dass nachher Abseits war. Das ist ja so eine klassische Situation. Dann bleibt der Spieler, der einen kurzen Pfosten hat, dann doch lieber am kurzen Pfosten. Sondern nein, rausrücken und die Leute abseits stellen. Das ist ja auch der radikale Ansatz bei Freistößen. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge. Dass die letzte Kette bei Lautern immer wahnsinnig hoch steht bei Freistößen und Kral einen riesen Raum hat, den er hinten abdecken muss, bei offensiven Freistößen gegen uns. Aber wir machen das auch gut mit der, immer besser, mit dem Abseitsstellen und mit diesem kollektiven Rausrücken. Das hat man auch gesehen, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, das hat man einmal in der Situation schön gesehen, da gab es auch so ein Halbfeld-Freistoß und Ritter hatte den Arm oben und stand an erster Stelle in der letzten Linie und hat sozusagen, ich glaube, er hat gesagt, okay, ich zeig an, wo die Linie ist, wo die Abseitslinie steht und ist dann rausgerückt und alle hinter ihm auch. Es hat gut funktioniert.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Gerade in dieser Ecke hat man das sehr deutlich gesehen. Und ich finde, und da gehe ich jetzt auch mal all in, wir sprechen oft oder oftmals wird bei uns darüber gesprochen, was diese Saison funktioniert, was letzte Saison nie im Leben so funktioniert hätte. Mhm. Wir haben das schon oft thematisiert, ne? Stichwort, letzte Saison hätten wir alle Spiele verloren. Wir haben letzte Saison auch ein paar Spiele verloren. Aber das, was wir da gesehen haben bei dieser Ecke, wäre letzte Saison niemals passiert.
Ja.
Letzte Saison wären alle da hinten drin stehen geblieben und hätten versucht, das Ding irgendwie rauszuköpfen.
Ja, ja.
Ganz, ganz, ganz sicher.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt, finde ich.
Und das ist gelernt, das ist einstudiert. Das funktioniert nur im Kollektiv. Da reicht es, wenn ein Spieler stehen bleibt. War aber nicht so. Und das ist auch mutig, das mag ich. Nach vorne verteidigen und zu sagen, okay, wir machen da hinten eine Zone auf, die ist einfach rot und die hat der Torwart.
Der Mann, der dafür verantwortlich ist, kriegt dann auch noch gelb. In der vierten Minute der Nachspielzeit kriegt Markus Anfang noch seinen Karton gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch ordentlich hochgekocht. Ne, es gab dann auch noch Scharmützel mit Ritter natürlich. Es war halt ein Derby.
Oder man
es
hörte, ist halt
einfach ein Derby.
Ja, man hörte, es kam noch zur Eskalation im Kabinengang.
Ja, genau. Es sollte auch noch, was noch ein bisschen, ja, mein Gott.
Aber what happens in the Kabinengang stays in the Kabinengang.
Außer aber, in Stuttgart, wo du für viel Geld dann hinter so einer Scheibe sitzen darfst und dir alles angucken kannst.
Ja, auch schön. Was ich gerne noch, ich wollte jetzt noch was, vorhin hatte ich ja schon, und dann wolltest du ja noch fertig machen. Zu Recht, ja, weil es war wichtig, dass wir nochmal über dieses nicht gegebene Tor sprechen, weil das
vielen
war
ein... Vielen Dank, deine Anerkennung, Sebi, ist mir am wichtigsten.
Das ist ganz wichtig, vor allem, weil es nur uns beide gibt. Ja, sie kann von sonst nirgendwo herkommen.
Die drei Hörer.
Genau, und die schreiben ja nichts. Ne? Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, wir machen hier die ganze Zeit Call for Action. Die Leute wollen nicht mit uns sprechen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht machen wir mal einen WhatsApp-Channel oder so, dann können sie uns Sprachnachrichten schicken. Was ich aber sagen wollte ist,
letzte... Du lügst übrigens. Nee, ich muss dich jetzt nochmal unterbrechen. Einer hat geschrieben, ich guck gerade nach.
Ja, okay, such das mal raus. Ich sag noch kurz was zum Thema. Oder willst du das erst... Bist du schon dran?
Genau, Anden Dennis heißt er auf Instagram. Schöne Grüße zum Thema Ritter. Ich hoffe, er spielt heute. Hinter Hanslik und Jokota als Zehner wäre er, glaube ich, am besten. Traue ihm aber auch die Rolle von Kalosch zu, neben Aremu den Box-zu-Box-Spieler zu geben. Bin auf jeden Fall gespannt, was Anfang macht. Also es gab zumindest eine Rückmeldung. Vielen Dank,
Dennis. Und daran anschließend vielleicht auch nochmal danke, dass endlich mal jemand mit mir über Marlon Ritter diskutiert. Ich fand es schon erstaunlich, dass, oder was heißt erstaunlich, sagen wir bemerkenswert, dass Ritter der Ersatz für Hanslik war. Also dass ihn Anfang doch in der aktuellen Form, in der er sich offensichtlich befindet, eher ich sag mal, in der vordersten Reihe oder in der vorvorletzten Reihe sieht, als auf dieser Kalotsch-Position in dieser zentralen Antreiberrolle. Aber hat gut funktioniert. Ich fand, es gab ein paar schöne Zockereien mit Jokota, die ganz ansehnlich waren. Ja, aber wir hatten es ja schon davon. Zwei gute Defensivverbünde, das war in Ordnung.
Ich verstehe nicht ganz, was dich da überrascht, weil das ja die ganze Saison schon eigentlich Ritas Rolle war. Der hat ja die ganze Zeit vorne mitgespielt.
Ja,
wenn er auf dem Feld war.
Aber es hätte ja auch so sein können, dass man sagt, er übernimmt die Rolle in der Zentrale. Also das ist ja auch ein Gedanke. Das hatte, glaube ich, Markus Anfang auch auf der Pressekonferenz davor gesagt, dass Karlocci ja verschieden ersetzt werden könnte. Marlon Ritter könne diese Rolle auch ausfüllen, aber er hat ihn halt nach vorne gezogen. Es hätte ja auch sein können, dass er sagt, hey, Redondo, letztes Spiel, kam rein, nicht schlecht, da sehe ich ihn eher mit seiner Geschwindigkeit, mit,
über den sprechen wir gleich noch,
mit seiner Dynamik, ja, genau, er kam ja dann noch und hat ja auch dann noch eine entscheidende Rolle gespielt in diesem Derby. Aber hätte ja auch eine Option sein können. Nein, er hat Ritter nach da vorne gesetzt und hat nicht die Option 6 oder 8 für ihn in diesem Spiel gesehen. Was ich aber sagen wollte ist, wir haben das Tor, beziehungsweise der Elfmeter, wie er entstanden ist. Da würde ich gerne noch mal kurz drauf gucken. Wir hatten in der letzten Podcast-Episode, haben wir uns ja daran ergötzt. Wir waren ja am Frohlocken darüber, dass wir mittlerweile einen echt guten Gegenpressing-Ansatz haben. Und ich finde, da hat man gesehen, wie der Elfmeter entstanden ist, wie gut dieser funktioniert. Wie wir in dieser Situation, in der wir relativ weit vorgeschoben haben und Jokota dann versucht, den tiefen Ball zu spielen, der dann geblockt wird, ich glaube auch von Zengin geblockt wird, und dann zentral frei ist und rausrollt und dann Aremu aus seiner sehr zentral defensiven Rolle rausrückt, weil er sieht, okay, er muss jetzt in diesem Raum den Ball erobern und ihn im Prinzip rausspitzelt, also im Zweikampf, zu Sirch. Also offensichtlich Aremu hier gut reagiert und den sozusagen freien Ball, den Raum, den Spieler gesehen. Und das war Zivtivadze, der ist ja auch kein Schlechter. Und ihm sozusagen im Zweikampf den Ball direkt zu Sirch weiterspitzelt, der dann die Flanke schlägt, die dann dazu führt, dass Mause umgerissen wird. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Ich habe jetzt noch keine überzeugende Zeitlupe davon gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass es okay geht. Da gab es relativ wenig Proteste. Aber hast du eine gesehen, wo du jetzt gesagt hast, jo, das ist ganz klar Elfmeter?
Also für mich war das ein klarer Elfmeter. Okay, das war ja griechisch-römisch. Also ich
ja? finde. Okay.
Und ich ein sehr gutes Zeichen ist ja immer, wenn die betroffene Mannschaft, also die den Elfmeter verursacht, wenn die nicht groß diskutieren, ja, dann ist es meistens eine ziemlich deutliche Nummer und ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Karlsruher da Richtung Schiedsrichter gegangen wäre.
Ja, ja. Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist.
Aber du hast recht. Entschuldigung, du hast recht. Es wurde nicht so dekliniert, wie Strafstöße sonst durchdekliniert werden.
Ja, vielleicht war es auch einfach nicht gut zu erkennen auf den Fernsehbildern und aber auch nicht klar auszuschließen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir können ja froh sein, dass es so passiert ist, dass es so gekommen ist. Ich fand einfach dann, die Aktion vorher war für mich einfach sinnbildlich dafür, was jetzt gelingt, was zu Saisonbeginn noch nicht so wirklich gelungen ist, was letzte Saison gar nicht geklappt hat, eben auch dieses Gegenpressing, bei freien Bällen die Räume gut zu erkennen, auch ein gewisses Risiko, auch eine gewisse Bereitschaft nach vorne zu verteidigen, aber dann auch ein gutes Timing zu haben, in dem Fall Aremu. Sirch, der eigentlich rechts auf dieser Rechtshalbposition eigentlich qua Aufstellung gar nicht viel zu suchen hat, der aber trotzdem sozusagen dort ist, dann diese unfassbar geile Fähigkeit mitbringt, dass er einfach ein zentraler Spieler ist, eigentlich ja nominell ein Innenverteidiger, der halt einfach einen wahnsinnig guten Ball spielen kann. Ja, also ob das jetzt Stand, ich find's eh geil, wenn Innenverteidiger Standards schlagen, super nice. Und Sirch ist einfach, hat einfach einen wahnsinnigen Fuß, muss man ja sagen, und legt den Ball schön an den langen Pfosten, sodass er auch wirklich noch gefährlich wird und dadurch entsteht halt auch einfach dieses Tor und das ist eine gute Sache, schnell geschaltet von der Offensive direkt in die Defensive, direkt wieder in die Offensive gewechselt, nicht viel Zeit verloren und den direkten Weg zum Tor gesucht. Einfach nett anzusehen und dann war es ja wirklich auch so, wie es war in so einem Spiel, zwei Mannschaften, die sich gegenseitig im Prinzip neutralisieren, die zwei gute taktische Formationen gegeneinander aufgestellt haben, die nicht viel zulassen. So ein Spiel wird häufig halt durch Standardsituationen entschieden oder durch Fehler. In dem Fall war es beides. Zunächst der Fehler des Verteidigers Zengin, der da einfach zu ungestüm in den Zweikampf geht offensichtlich. Und dann der Elfmeter versenkt. Und dann steht es halt 1-0. Ist ja auch nicht erstaunlich, dass zurückgenommene Tor von Karlsruhe auch nach einer Standardsituation entstanden ist. Aus dem Spiel ging nicht viel.
In der zweiten Halbzeit dann aber doch etwas mehr.
Etwas mehr. Aber das lag am KSC.
Das lag am KSC. Da gehen wir jetzt aber hin. Du wirst uns gleich noch aufklären, wie der KSC seine Taktik verändert hat.
Ja, also jetzt nicht im Detail, aber wir heißen ja nicht Detail.
Wir sind ja auch ein FCK-Podcast.
Richtig.
Ne? Darf ich daran erinnern.
Genau. Heißen ja nicht Karlsruhe im Detail.
In der 47. war dann die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, wo Mause nicht einläuft, als hier ich über links kommt. Mhm. Wir kommen ganz gut aus der Kabine. Es ist aber auch nichts Zwingendes, auch wieder dabei. Dann aber übernimmt der KSC das Zepter, das Ruder. Mhm. Sie kommen immer näher. Nach einem Freistoß von, ich glaube, unserer rechten Seite kommt dann der Innenverteidiger Franke. Mhm. Völlig blank steht er vor Kral. Mhm. Meine Güte, ich habe Namensfindungsschwierigkeiten.
Das macht nichts.
Steht völlig blank vor Kral und zum Glück ist er Innenverteidiger und kein Stürmer. Mhm. Wenn das Zivzivazo gewesen wäre oder auch Wanicek oder wer auch immer, hätte es da wahrscheinlich geklingelt. Mhm. Franke legt das Ding zum Glück vorbei. Mhm. Willst du jetzt schon über den KSC sprechen? Wie es denn kommen konnte, dass sie plötzlich zwischen der, ja, ich sag mal, 60. und vielleicht so 70. Minute, 55., 70. Minute plötzlich so gut im Spiel waren.
Ja, also ich möchte jetzt das alles erstmal ganz kurz rahmen, was ich jetzt sage. Ich rede jetzt über den Fußballverein Karlsruhe und wie er sozusagen gewisse Dinge gut gemacht hat. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich den Karlsruher SC gut finde, sondern dass ich es gut finde, wie sie sich sozusagen verhalten haben, weil sie hätten auch das ganze Spiel weiterhin so gestalten können und sagen, ach ja, wir machen einfach nichts anderes als in Halbzeit 1. Dem FCK ist ja auch nicht viel eingefallen. Wir halten es möglichst lange offen, hoffen auf einen Standard und vielleicht schalten wir so die letzten 20 Minuten nochmal einen Gang dazu oder ändern was taktisch. Nee, die sind wirklich sofort aus der Pause gekommen und hatten einen viel breiteren Spielansatz. Sie haben viel, viel breiter auf dem Feld gespielt. Und Breite ist natürlich immer dann sinnvoll, wenn du gegen eine tiefstehende, zentrale, massiv verteidigende Defensive vorgehen muss, dann kannst du natürlich über die Breite, kannst du die Ketten auseinanderziehen, vor allem wenn du es schnell machst. Es birgt natürlich das Risiko, dass die Abstände zwischen den Spielern deutlich größer werden, vor allem wenn du die Breite nicht verschieben breit spielst, sondern im Prinzip über das ganze Feld, so der Magdeburg-Ansatz. Dass du wirklich sagst, je gefährlicher du sein willst, umso breiter ist deine Spielanlage, umso mehr streust du Diagonalbälle ein, umso risikoreicher wird dein Spiel. Und so ist Karlsruhe aus der Halbzeit gekommen. Die haben jetzt nicht lang taktiert, sondern die haben gesagt, wir legen jetzt sozusagen unsere Spielanlage deutlich breiter an. Und damit hat sich der FCK am Anfang extremst schwer getan. Vor allem Jokota auf der rechten Seite, und das muss man halt auch einfach mal sagen, nach der ganzen Euphorie um den Derby-Sieg, und ich bin auch mega froh, aber es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, da können wir noch ein bisschen besser werden. Da hast du gemerkt, das war noch vom defensiven Verständnis, ist da Jokota noch nicht so ganz drin gewesen. Auf unserer rechten Seite, auf der linken Seite von Karlsruhe waren große, große Löcher und es gab Zuordnungsschwierigkeiten, einfach weil sie links den Raum durch die Breite und durch das Einrücken der zentralen Spieler dann auch wirklich überladen hatten. Und da war Jokota und Aremu und Ronstadt waren die ersten, ich würde mal sagen, 10 Minuten der zweiten Halbzeit in der einen oder anderen Situation etwas indisponiert und hatten da wirklich Schwierigkeiten. Auch Aremu, der eigentlich sonst meiner Meinung nach ein sehr gutes defensives Verständnis hat, der ist meiner Meinung nach viel zu wenig seitlich raus, rechts rausgerückt, hat zu wenig Druck ausgeübt und hat Jokota da unterstützt, sondern hat da weiterhin sehr stoisch die Zentrale gehalten. Das hat uns vor Probleme gesetzt. Es gab ja noch vor der Chance, die du besprochen hast von Franke, gab es ja noch so eine relativ gefährliche Hereingabe in der 55. Minute oder 55. von Herold, der auf der linken Außenbahn sich gegen Ronstadt mal so richtig schön Platz verschaffen hat und dann so scharf mit Schnitt den Ball flach vors Tor und Zivzivazo springt vorbei und Schleusener auch ganz knapp.
Ach ja, stimmt. Habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Und das war natürlich etwas,
was die Augen zugehalten.
Ja, und das war natürlich etwas, was dadurch passiert ist, dass Karlsruhe da einfach Dampf gemacht hat. Und für mein Verständnis waren wir da sehr stark damit befasst, uns defensiv zu sortieren und haben deswegen die Umschaltsituationen, die sich eigentlich durch diese großen Räume hätten ergeben müssen, haben wir erst eigentlich so ab Mitte der 60. So ab der 62., 63. haben wir damit angefangen, das besser zu bespielen. Da haben wir ein bisschen gebraucht.
Das hat Markus Anfang offenbar auch so gesehen, denn ja, er hat Aremu in der 70. auch runtergenommen.
Ja.
Genauso Mause, für die beiden kamen dann Redondo und Heuer. Mhm. Heuer ist dann, wenn ich es richtig gesehen habe, in die Innenverteidigung gerückt und Tomiak dafür eins nach vorne und hat neben Sirich auf der 6 gespielt.
Genau.
Und kurze Zeit später, 3 Minuten später, schießt Redondo das 2:0, 5 Minuten später schießt Heuer das 3:0 und die Messe ist eigentlich gemessen.
Öxle sind in Ordnung.
Ja, man merkt, dass du sehr viel Wein und Sekt trinkst in den letzten Wochen, mein Lieber.
Ich habe halt nur Winzerfreunde. Grüße gehen raus an Burki.
Ja, Burki, wir lieben dich. Das hast du mich wieder rausgebracht. Jedenfalls, ja, ach so, ich sehe es noch 2 Tore. Redondo zum 2:0. Sirich kommt über die linke Seite, spielt Kenny den Ball ideal in den Lauf. Sein Gegenspieler, auch wieder besagter Debutant, glaube ich. Hat nicht den Hauch einer Chance, kommt gar nicht hinterher. Und Redondo schiebt das Ding rein. 2 Minuten später wird Yokota links gefoult, feiert es ab wie Marlon Ritter in seinen allerbesten Zeiten. Kleinhansel feiert mit und gibt den Ball auf den langen Pfosten. Das Ding rutscht durch, Heuer steht zufällig mehr oder weniger an der richtigen Stelle und drückt ihn mit der Hüfte rein. 3:0.
Hüfte, in Anführungszeichen. Für mich
was war's denn?
Das sage ich dir nach dem Podcast. Wir sind ja ein FSK 12 Podcast.
Ach so, du meinst mit seinem Pimmelchen oder wie?
Ja, ja. Das war ein klares Penistor. Ja, okay. Wie einst Mario Gomez.
Ja, ich nehme auch das. Hauptsache, das Ding ist drin. Es steht 3:0. Und dann war es eigentlich erledigt, oder? Vanicek macht dann noch das 3:1. Da hab ich ein bisschen geärgert. Weil es auch einfach so unnütz war. Tomiak haut den Karlsruher der auch richtig weg. Und dann schießt Vanicek das Ding dann auch noch in die Torwart-Ecke und Kral ist nicht da. Und das fand ich ein bisschen blöd. Aber es war jetzt irgendwie nicht so, als hätte man noch große Sorge haben müssen, dass der KSC das noch dreht in den letzten 5 Minuten Nachspielzeit.
Das stimmt. Ist dir eigentlich aufgefallen, wenn man es mal mal rein jetzt ganz nüchtern betrachtet, dass wir mit dem Wechsel in der 70. Minute mit Sirch, Tomiak, Elvedi, Touré und Heuer 5 von 10 Feldspielern auf dem Feld haben, die nominell Innenverteidiger sind?
Ich würde sie nicht als Innenverteidiger bezeichnen.
Sie haben keine Innenverteidiger gespielt, aber ich glaube, ihre offizielle Bezeichnung ist Innenverteidiger.
Gibt es eine offizielle Bezeichnung? Muss man bei der DFL die Spieler als Innenverteidiger melden?
Weiß ich nicht.
Natürlich aber, nicht.
Aber sie sind halt Innenverteidiger.
Ja, aber du hast es gerade gesagt, wir haben mit Zierich einen, der einen richtig guten Ball spielen kann. Wir haben mit Heuer einen, der auch ein guter Fußballer auch einfach ist. Und Tomiak hat ja auch seine guten Momente. Also insofern ist das doch. Aber die Kehrseite der Medaille ist dann natürlich, dass bis auf die beiden Tore dann auch nicht mehr viel ging.
Ja, also ich fand halt einfach, wir haben dann mal wirklich die Räume genutzt, ja, und das hat dann wunderbar geklappt. Und ich fand es fantastisch, wie Sirch diesen Ball rausspielt. Der hat ja wirklich diese Karloc-Rolle dann genommen und hat dann das Spiel über die linke Seite oder die linke zentrale Seite dann angetrieben. Und der Ball auf Redondo ist halt schon ziemlich gut. Ja. Es ist erstaunlich, wie gut Luka Sirch ist. Und wie schnell er jetzt in diesen Wettkampf, in diese Leistungsschicht sozusagen reingekommen ist, die da in der zweiten Liga herrscht. Und dass er solche Aktionen in seinem Spiel hat, ist halt einfach super. Der ist echt fantastisch. Ich würde gerne noch auf Florian Kleinhansel eingehen. Für mich so ein bisschen ein Unsung Hero, über den man eigentlich relativ wenig hört, der hier und da mal findet es Beachtung, dass er sich sozusagen jetzt dann durchgesetzt hat, nachdem er ja offensichtlich Startschwierigkeiten hatte. Aber der hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat oft auch den Ball gut gesichert, abgeschirmt, hat viele Fouls gezogen, hat mich da an Prime Jean Zimmer erinnert, der ja auch immer diese Moves hat, kurz Ball annehmen, abschirmen und dann jeden Körperkontakt nehmen und dann fallen und dann auch für den Ball in die Hand nehmen, dann ist es dann halt egal, das ist dann entweder Foulspiel oder Handspiel, aber da ist jetzt der Zug raus, also der hat ganz oft den Rhythmus gebrochen von Karlsruhe, der hat sich da, der war super pressingresistent und der spielt nach vorne einfach auch einen soliden Stiefel. Der ist deutlich, also ich sag mal so auf der Skala, offensiv-defensiv, geht sein Zeiger deutlich weiter in die Defensive, als es jetzt bei einem Timoteusz Puchacz vergangene Saison der Fall war. Aber er hat trotzdem offensiv gute Aktionen mit drin. Er hat gute Standards und er spielt einen soliden defensiven Part. Und ich finde, das darf man auch mal betonen. Das ist ein sehr solider Linksverteidiger.
Ja, er wurde auch ausgewechselt. In der 87. durfte Erik Weckesser dann doch mal wieder spielen. Das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, glaube ich. Ne? Da kam man gar nicht rein, die letzten Spiele.
Ja, nee.
Und vorher in der 83. das aber nur, damit wir es auch vollständig haben, kamen Robinson und Chamra noch für Ziyech und für Ronstadt. Mhm. Das heißt, Anfang ist schon auch darauf bedacht, dass auch die Spieler an 12, 13, 14, 15, 16, dass die zumindest ihre paar Minuten kriegen und sich immer wieder zeigen dürfen.
Das betont er ja auch immer wieder. Sowohl positiv wie auch negativ. Er sagt ja, glaube ich, in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz, dass bereits am 9. Spieltag jeder Spieler, jeder Feldspieler beim FCK, der im Profikader ist, Einsatzminuten hatte. Und das ist auch außergewöhnlich. Auf der anderen Seite war das Spiel ein wirklich, und wir hatten es ja am Anfang schon davon, gutes Beispiel dafür, wie ein gesundes und zu einer Mannschaft passendes und gut durchdachtes System Wechsel personeller Art auffangen kann. Auch wenn man vielleicht vom individuellen Leistungsniveau keinen 100% adäquaten Ersatz hat. Wir haben wieder wirklich bewiesen, dass das System, oder Markus Anfang hat das bewiesen, dass dieses System sehr gut zur Mannschaft passt, sehr gut zur Mannschaft passen kann und dass man damit erfolgreich sein kann. Und in der aktuellen bei uns läuft's auch. Ja, man muss auch sagen, es hätte auch in der ein oder anderen Szene kippen können. Wir hätten auch schon früher das, ja, oder ich sag mal, nicht so klar mit den zwei Chancen kurz nacheinander dann noch diese zwei Tore machen können. Wenn dann Vanicek in der, 88. Dann noch das 2-1 machen würde, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen spannender. Ja. Aber insgesamt X-Goals 2,47 zu 1,34. Ich finde, das spiegelt das Ergebnis ganz gut wider. Wir waren wieder effektiv mit dem, was wir hatten. Und wir haben das gemacht, was wir machen mussten. Wir hatten 56% Ballbesitz, ein bisschen mehr. Wir hatten wieder eine gute Passquote von 86%. Wir sind wieder etwas mehr gelaufen als der Gegner, was uns ja immer ganz wichtig ist. Oder mir ganz wichtig ist.
100 Meter mehr sind wir gelaufen.
100 Meter, aber wir sind an der, ja. Aber es
einmal
geht
Feld hoch.
Bitte?
Einmal Feld hoch
sind wir gelaufen. Ja, fast. Die Zweikämpfe, 91 zu 77 gewonnene Zweikämpfe. Sehr gute Leistungen, die sich aus den Daten ablesen lässt, die man aber auch gesehen hat. In der zweiten Halbzeit dann nach der 60. Minute, also meiner Meinung nach gab es zwischen der 45. und 60. wieder so eine kleine Anpassungsdelle, das hatten wir ja besprochen. Eichner schickt den KSC verändert oder mit einem neuen Ansatz aufs Spielfeld, der funktioniert. Man merkt, Lautern wackelt ein bisschen, aber dann kommen wir auch einfach gut in diese Umschaltsituation. Schön zu sehen ist auch, dass Jokota auch in Umschaltsituationen gute Entscheidungen trifft. Der ist nicht nur ein guter Spieler, wenn es darum geht, irgendwie einen defensiven Abwehrverbund auseinanderzuspielen oder breit ins 1 gegen 1 zu gehen, der kann auch im Umschaltspiel ganz gute Impulse setzen. Der spielt einen guten Ball. Was mir auch aufgefallen ist, ist, unser zentrales Eröffnungsspiel funktioniert immer besser, immer variabler auch. Es wird super schnell zwischen Zweier- und Dreieraufbau hin und her geswitcht. Die Innenverteidiger knicken ab, die Außenverteidiger gehen hoch. Aremu hat ein paar richtig schöne, flache, progressive Bälle in der Zentrale gespielt, die dann auch gut verarbeitet worden sind vorne. Das sind so kleine Elemente, die hat man schon Anfang der Saison gesehen. Die haben wir auch letzte Saison versucht einzustreuen. Jetzt funktioniert's. Und das ist gut zu sehen.
Du guckst sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll.
Beseelt?
Ja, betroffen auch.
Betroffen.
Ein bisschen, ja. Ich weiß es gar nicht.
Mir tut halt der KSC auch leid. Ja, also ich meine, das muss ganz schrecklich sein morgen auf der Arbeit für den einen oder anderen.
So eine Aura, als würdest du von so einer Kanzel runtersprechen.
Ja, ich, ja.
Aber das sehen die Leute da draußen ja zum Glück nicht.
Ich guck dich an, ich brauche den Augenkontakt.
Ich kann dir sagen, dass wir jetzt 15 Spiele gespielt haben. Wir haben 7 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen, 29 zu 21 Tore. Das ist eine Tordifferenz von plus 8. Wir haben 26 Punkte und stehen auf Platz 2.
Ja.
Alles, unsere ganzen Fieberträume von letzter Woche, als wir plötzlich Dritter waren, werden diese Woche nochmal übertrumpft. Wir stehen auf einmal auf dem direkten Aufstiegsplatz.
Ja.
Nach den goldenen Regeln des schwierigen Umfeldes müsste es doch jetzt komplett knallen in Kaiserslautern und alle schon über die Champions League sprechen.
Ja.
Worüber sprichst du mit Frau und Hund so sonntagmorgens beim Frühstück?
Nicht über die Champions League. Und generell relativ selten über den FCK. Das mache ich dann abends mit dir. Meine Frau ist ja leider kein FCK-Fan. Noch nicht. Aber das, da kann sie nichts für. Sie wurde woanders geboren. Sie versteht es nicht. Aber ich liebe sie trotzdem.
Das ist schön zu hören. Meine Frau mag überhaupt keinen Fußball. Und jetzt reden wir
nicht mehr über unsere Frauen. Sonst
jetzt haben reden wir bitte wieder über den Aufstieg.
Sonst haben wir nächste Woche noch ein bisschen mehr Zeit für Podcasts. Nein, ja, ach, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. Wenn du jetzt die Form der letzten 7 Spiele, auch die Ergebnisse der letzten 7 Spiele, jetzt sind 7, hinzuziehst, ist es natürlich schon ein super Schnitt für einen Aufsteiger. Aber es gab auch noch ein paar Spiele davor. Da war der Schnitt nicht so gut. Da war auch, erinnern wir uns zurück, nach dem Spiel, oh, was war es denn? 5., 6. Spieltag. Und wir waren, glaube ich, Platz 13, waren schon wieder alle Alarmglocken an und dann wurde schon wieder Hängen und Heiri in Frage gestellt und die Kaderplanung und es war alles ganz, ganz furchtbar. Und jetzt ist halt auch ein Lauf da und jetzt sind alle froh und das ist auch schön und das muss man auch alles mitnehmen, das gehört alles zusammen. Also auch, ich finde auch so ein bisschen ein euphorisiertes Umfeld braucht der FCK, auch im Stadion, das braucht es irgendwie. Weiß nicht, wir werden das auch nicht los, glaube ich. Aber ja, wenn du es halt jetzt mal ganz nüchtern betrachtest, sind es noch 19 Spieltage.
Ja, aber es ist ja auch nicht so. Also mal ganz ehrlich, die Leute freuen sich natürlich darüber, dass wir gerade so gut spielen, dass wir gerade
die Mannschaft der Stunde.
Dass wir gewinnen die Spiele ja auch zu Recht. Es ist ja nicht so, als würden wir uns das irgendwie zusammenduseln. Ja. In den meisten Fällen zumindest. Aber, und das möchte ich hier nochmal deutlich unterstreichen, es gibt, glaube ich, niemanden in der Pfalz, weder in der Südpfalz noch in der Westpfalz oder in der Vorderpfalz oder wo auch immer in Deutschland, der jetzt unbedingt den Aufstieg erwartet in 19 Spieltagen. Mhm. Also wir können ja nochmal darüber reden, wenn wir Ende Januar immer noch da oben stehen und nochmal 3, 4 Spiele mehr gespielt sind, dann können wir nochmal drüber sprechen. Aber jetzt genießen wir doch den Augenblick, freuen uns darüber und sind so das übliche schwierige Umfeld.
Ja, und ich denke halt, man muss es auch wirklich realistisch sehen. Ne? Also theoretisch kannst du mit einer Niederlage bis auf Platz 9 wieder runter.
Absolut.
Also, das ist ne, halt einfach super eng. Ja, und wir haben jetzt momentan die Form, wir sind die Mannschaft der Stunde, das sollen wir auch genießen und so. Und ich finde, es gibt halt auch Dinge, es gibt gewisse Dinge, die stimmen mich auch positiv. Ja, also zum Beispiel jetzt dieses Spiel, dass 3 Leistungsträger ausgefallen sind aus den vorherigen Spielen, wo sich die Mannschaft stabilisiert hat und dass wir gemerkt haben, das System ist größer als der einzelne Spieler und es funktioniert auch in so einem Spiel, auch im Derby gegen den KSC, wo so viel drin ist an Emotionen und an Spannung und an Druck wegen dem 0-4 der vergangenen Saison. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Spiel wie jedes andere war und man hat das jetzt irgendwie gut gemacht. Das stimmt schon positiv. Auch das, was man sieht von dem, was ja, über den Spirit in der Mannschaft gesagt wird, darüber, wie die Mannschaft mit und ohne Leistungsträger funktioniert, wie sie jetzt auch Ache kompensiert hat, den Ausfall, wo ja auch alle gezittert haben. Wie wird das sein? Weil letzte Saison ja mit Aches Verletzung in Düsseldorf auch unsere Einbruchsphase kam. Das war ja sozusagen der Narrativ der letzten Saison. Und in dieser Saison ist es halt zumindest in diesem Spiel noch nicht so eingetreten. Jetzt gilt es, diesen Trend zu bestätigen. Und ich glaube, wir sollten diese Form jetzt noch mitnehmen. Jetzt kommen 2 starke Gegner. Darmstadt, heute 2-2 gegen den HSV gespielt. Florian Kohfeldt, auch ein spannender Trainer mit einem interessanten Ansatz. Es könnte wieder ein Spiel für taktisch versierte, interessierte Personen werden. Da freue ich mich schon drauf. Und dann noch Köln, die 1-0 in Regensburg gewonnen am heutigen Sonntag.
Genau, die haben mal das eine Tor gemacht, was uns damals gefehlt hat.
Ja.
Richtig. Darmstadt auswärts, Der FC kommt dann zu uns am 20., glaube ich, und dann ist erstmal Pause. Mhm. Sehen wir uns nochmal vor der Winterpause.
Ja, ich würde schon meinen, oder? Also wir haben noch zwei Spiele, wir müssen schon Halbrundenabschluss müssen wir schon machen.
Schauen wir mal.
Ja, hast du Pläne, oder?
Wollen wir ja, ich habe Pläne, aber das besprechen wir gleich nach diesem Podcast. Jetzt würde ich sagen, sind wir etwa schon durch, nach 54 Minuten.
Das wäre doch mal, das ist doch eine Traumzeit für dich.
Das ist eine Traumzeit
jetzt für mich. Kann ich wenigstens sagen, hey, erinnerst du dich an diese Folge nach dem Derby? Wir haben jetzt auch nur ein Spiel besprochen, aber ich fand's schön und hab's gern gemacht. Und da finde ich, ist eine Stunde auch völlig ausreichend.
Ich finde es schön, dass du immer noch so eine kleine Manöverkritik am Ende machst.
Immer, ja.
Und normalerweise kommst du jetzt ja noch mit so einem so einem Datenmonolog dann, aber der fällt heute aus.
Ja, ich würde schon sagen. Also ich könnte jetzt noch was zu irgendwelchen Formationsumstellungen sagen, aber das ist jetzt auch irgendwie langweilig. Ich glaube, jetzt sollte man das einfach mal ein bisschen genießen. Man ist jetzt auch so, ist ja Advent, ist ja alles ein bisschen emotionaler. Jetzt darf man mal ein bisschen fühlen und jetzt darf man den Kopf mal ausschalten und einfach mal genießen.
So, genau. Wir fühlen uns jetzt auch, nämlich Richtung Feierabend. Ich sag Deckel drauf. Vielen Dank, Sebi. Vielen Dank euch da draußen. Meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt. Und wenn nicht, lasst es halt sein. Dann labern wir halt einfach so weiter.
Ich würde mich freuen.
Wir hören uns bestimmt.
Macht's gut.
Abonniert uns und empfehlt uns eurer Oma, eurem Opa, eurer Schwester, eurer Cousine, eurem Cousin, eurem Bruder, Mama, Papa, Freunden. Empfehlt uns einfach allen und abonniert uns alle. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.